Wir feiern diesen Waldgottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Leute, ein ganz herzliches Willkommen zurück in Bobengrün. Es ist so schön, euch hier heute live zu sehen. Wie schön, dass ihr da seid. Ah, großartig. So schön hier vorne mitzukriegen, wie Menschen sich um den Hals fallen, wie wir uns herzlich begrüßen und wie wir hier gemeinsam wieder Gott die Ehre geben können, wie wir uns hier unter seinen Segen, unter sein Wort stellen. Einfach schön, dass ihr heute Morgen den Weg hierher gemacht habt und auch ein herzliches Willkommen an alle, die die Nacht heute hier erlebt haben und schon gestern mit am Start waren. Ganz besonders möchte ich unsere ukrainischen Geschwister heute Morgen begrüßen. Ich habe es geübt und probiere es. Laskavo prosimo do Bobengrüna. Herzlich willkommen in Bobengrün. Wie schön, dass ihr da seid und mit uns feiert. Und es ist auch schön, euch vor den Bildschirmen mit dabei zu haben. Liebe Grüße aus dem sonnigen Bobengrün in eure Wohnzimmer. Siehe, ich mache alles neu. Ja, das macht Jesus. Und ja, das spricht er uns zu und das dürfen wir dieses Jahr an Pfingsten feiern und hören. Darauf können wir uns verlassen. Wegen Jesus sind wir hier. Und bei dem Stichwort neu interessiert mich doch sehr, wer heute zum allerersten Mal in Bobengrün ist. Vielleicht könnt ihr euch mal melden und wir schauen mal, wer ist zum ersten Mal da. Ein herzliches Willkommen an euch in Bobengrün. Schön. Wir hoffen, ihr sammelt gute und wirklich segensreiche Erfahrungen, wie so viele Menschen das schon getan haben. Viele von uns sind auch schon zum 5., 10., 25. und vielleicht sogar auch schon zum 40. oder noch mehr Jahren hier. Und eins bleibt doch in Bobengrün immer gleich. Es geht um Jesus und von ihm wollen wir hören. Und heute Morgen teilen gleich zwei Geschwister Gottes Wort und auch ihr Leben mit uns. Frank Döhler ist Gemeindepastor in einer FEG in Dresden und Wilhelm Bunz hat ganz besondere Erfahrungen mit der Bibel gemacht und sie werden uns beide in das hineinnehmen, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam beten. Jesus Christus, vielen Dank, dass es durch dich Pfingsten wurde. Du hast uns nicht allein gelassen, du hast uns deinen Heiligen Geist gesandt. Du hast uns nicht uns selbst überlassen. Und Jesus, es war und ist dein Wille und dass wir hier zusammen mit dir auf dieser Welt etwas bewirken. Und danke, dass wir heute deine Kraft empfangen. Danke, dass wir dein Wort hören dürfen. Es ist so gut, dass wir jetzt mit dir hier sind. Jesus, wir sehen auf dich. Amen. Und genau das möchten wir ihm zusingen mit dem Lied Nummer 10, Jesus, wir sehen auf dich.
Du bist kommen nach deiner Verheißung.
Gottes Wort steht im Mittelpunkt und wir nehmen uns Zeit, sein Wort miteinander zu lesen. Ihr findet auf Seite 13 im Programmheft die Schriftlesung aus dem Römerbrief von heute Morgen. Und ich werde sie laut vorlesen und lade jeden und jede von euch ein, es selbst auch laut auszusprechen, was Gott uns in seinem Wort verheißt, und dann gemeinsam ihm damit die Ehre zu geben. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann stimme ich Gottes Gesetz zu und erkenne an, dass es gut ist. Das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe, und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank! Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Ich lade uns ein, diese Worte ein paar Momente in unserem Herzen, in unserem Kopf, in unseren Gedanken sacken zu lassen. Lasst uns gemeinsam darauf antworten, was Gott uns zusagt in seiner heiligen Schrift. Wir sprechen miteinander das Glaubensbekenntnis und wem es möglich ist, dem bitte ich, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir sind mit dem Römerteam gemeinsam im Lob Gottes.
Gegenüber Liebe Freunde, ich habe in meiner Gemeinde mal über das Thema gepredigt, bedeutungsvoll leben. Und am Ende der Predigt habe ich meiner Gemeinde drei Fragen mit auf den Weg gegeben, die helfen sollten, im Alltag bedeutungsvoll zu leben. Die Fragen, die waren so bedeutungsvoll, dass ich schon bloß noch zwei weiß. Also es ging darum, wie gestaltest du dein Leben, wie gestaltest du deine Zeit, die du frei zur Verfügung hast. Also jetzt nicht, gehe ich auf Arbeit oder gehe ich zur Schule oder nicht, ne? Das ist schon mal fest. Die erste Frage war, bringt mir das, was ich jetzt tun könnte, echte Zufriedenheit? Die zweite war, hat das, was ich tue, eine Bedeutung? Also hilft es mir, ein Leben zu führen, was eine Bedeutung hat? Aber das heißt jetzt nicht, dass man keinen Mittagsschlaf mehr machen kann. Mittagsschlaf ist bedeutungsvoll. Danach geht es besser weiter. Genau, der erste Applaus, super. Jetzt weißt du schon, ob dein Nachbar heute Mittagsschlaf macht oder nicht. In meiner Predigt habe ich meiner Gemeinde erzählt, dass ich seit längerem schon mit der Sinnlosigkeit von YouTube-Videos kämpfe. Ich kämpfe deshalb damit, weil ich mich halt oft hingesetzt habe und irgendwas angeguckt habe. Natürlich gibt es dort auch Wertvolles. Aber was habe ich dort nicht alles schon geschaut und es blieb nichts. Ich will gar nicht sagen, dass das unbedingt schlimm ist. Nur ich habe gemerkt, dass ich nach diesem Glotzen nie erfüllt ins Bett gegangen bin. Und diese Leere, die wurde umso größer, je mehr ich geguckt habe. Es ließ mich nie zufrieden ins Bett gehen. Was ich bei der Predigt meiner Gemeinde nicht gesagt habe, war, dass ich bei der Vorbereitung der Predigt entschieden habe, so, jetzt ist Schluss damit, mit diesem Geklotze. In der Woche nach der Predigt ging das gründlich schief. Ich bekam das nicht unter Kontrolle. Und ich dachte mir, da predigst du darüber, dieses neue Leben mit Jesus, und du kriegst es selber gar nicht hin. Na klasse. Und in diesen Tagen kam in mir eine Frage hoch, nämlich, was bringt uns eigentlich dazu, Dinge in unserem Leben zu ändern, Dinge zu verändern, die Jesus anspricht? Baustellen, auf die Jesus den Finger legt. Was bringt uns dazu, dass wir da was ändern? Da, wo wir sind von neuem geboren, aber irgendwie ist das Alte irgendwie noch da, oder? Eins, was ich in dieser Zeit, einige Zeit sehr gerne geguckt habe, das waren Fail-Compilations. Die Älteren kennen das vielleicht, gab es früher sowas wie Ups, die Pannenshow. Also einfach Missgeschicke gefilmt und dann siehst du das und du haust dich weg. Du guckst das an, du haust dich weg vor Schadenfreude. Und wie ich das so geguckt habe, irgendwann habe ich gemerkt, als wenn Jesus in meinem Herzen sagt, guck das nicht. Wenn es dir passieren würde, würdest du auch nicht lachen. Aber ich habe dieses leise Reden gekonnt überhört. Eines Tages schaffte ich meine Kinder wieder zum Kindergarten. Vor dem Kindergarten ist der Parkplatz ein bisschen eng. Beim Rückwärts-Rausparken bin ich an ein anderes Auto rangefahren. Bei mir war kein Schaden, beim anderen Auto war der Scheinwerfer kaputt. Der Besitzer war ganz freundlich, sagt, das klappt schon, ich gehe in die Werkstatt und so. Und als ich nach Hause gefahren bin, dachte ich, Mist, jetzt ist dir das passiert, was du gestern Abend noch angeguckt hast und drüber gefeixt hast. Und ich weiß es noch bis heute. Ich laufe unter meinem Gartentor zu unserem Mietshaus durch und in meinem Herzen ist der Satz, als wenn Jesus sagt, das kostet dich jetzt 50 Euro. Also auf Deutsch 50. Zwei Wochen später kam die Rechnung. 47 Euro paar zerquetschte. Einige Wochen später, ich kam wieder von einer Veranstaltung nach Hause, irgendwo gepredigt und jetzt habe ich mich abends halt noch in den Küchentisch gesetzt und das gemacht, was ich gerne mache. Ich habe einen Kirschjoghurt mit Schokoraspel gegessen. Großartig. Und dann nochmal auf YouTube geguckt und da würde ja das, was du vorher geguckt hast, immer wieder was Ähnliches empfohlen. Fail Compilation. Eine von Hochzeiten. Bräute, die in Tümpel stürzen, Hochzeitstorten, die explodieren und Hochzeitstänze, die per Salto auf dem Hintern landen und so weiter. Du haust dich weg, wie gesagt. Am nächsten Tag fuhr ich wieder zu einer Veranstaltung und war kurz vor Chemnitz. Ich musste tanken und ich hatte getankt. Ich gehe in die Tankstelle rein, will bezahlen, greife in die Hosentasche, weil ich das Geld rausholen will da fällt mein Handy runter, fällt auf den Fußboden, der Touchscreen zerrissen. Spider-App. Also nicht, dass du jetzt denkst, oh, jedes kaputte Handy ist ein Reden Gottes. Das will ich gar nicht sagen, rede ich nachher drüber. Aber in dem Moment wusste ich, worum es Jesus geht. Und es war, als wenn Jesus sagt, also rede einfach der Gedanke, Frank, wir können das Spiel schon noch eine Weile spielen, es wird halt immer teurer. Bei mir ging es um Schadenfreude. Das ist eine Charaktereigenschaft, die findest du in Gottes Herzen nicht. Also, wenn dir ein Missgeschick passiert, ist doch Gott nicht so, dass er den Engel anstupst und sagt, guck dir den Frank an. Also, als ich den geschaffen habe, da hatte ich wirklich einen schlechten Tag. Naja, jetzt ist er draußen. Müssen wir da halt ertragen. Also, so ist doch Gott nicht. Und etwas, was du nicht in Gottes Herzen findest, das gehört auch nicht zu deinem neuen Leben, zu dem dich Jesus von neuem geboren hat. Sondern es gehört dazu, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass er uns verwandelt, dass er uns prägt, heiligt. Heiligung ist dieses Wort in der Bibel dazu. Und Heiligung bedeutet, dass er uns prägt und ihm ähnlich macht. Dein Charakter prägt. Er lebt in dir und dein Leben wird immer mehr zu einem Spiegelbild von ihm. Das, was du tust, das, was du nicht tust. Das, was du denkst und welchen Gedanken du bewusst nicht nachgehst. Das, was du redest, das, wo du bewusst den Mund zulässt und es nicht sagst und vieles mehr. Damit das geschieht, muss eins bei dir geschehen. Du musst töten lernen. Ja, wir sind von Neuem geboren, aber das Alte ist irgendwie da und es ringt um uns. Du musst töten lernen. Jesus fordert dich auf zu töten. Ich lese das aus der Bibel vor, Kolosser 3, Vers 5. Tötet, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Es gibt ja nur zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die leben unter Gottes Segen und es gibt Menschen, die leben unter Gottes Zorn. Kinder des Zorns oder anders, Kinder des Segens töten in ihrem Herzen, was sich nicht in Gottes Herzen findet. Und Kinder des Zorns lassen einiges davon in ihrem Leben übrig, weil sie sich Jesus nicht uneingeschränkt hingeben wollen. Damit meine ich jetzt nicht, dass wenn du in deinem Leben mit Sünde ringst, dass du unter Gottes Zorn stehst. Quatsch! Nein, wir werden doch nie perfekt in den Himmel kommen. Jeder von uns ringt mit dem einen oder dem anderen. Aber wenn du dich mit Sünde anfreundest, wenn du sagst, ich bin halt so, ist auch nicht schlimm. Die anderen, guck dir doch die anderen Christen an. Wenn du dich mit Sünde anfreundest, dann da handelst du dir Gottes Zorn ein. Ich rede liebend gern über Gottes Liebe, wie sehr er uns liebt. Und wie sehr er uns wertschätzt. Aber weißt du, man kann schnell vor lauter Wertschätzung verdrängen, wie abgrundtief Jesus Sünde hasst. Wie abgrundtief er Sünde in deinem und in meinem Leben hasst. Unsere Sünde hat ihm das Leben gekostet. Und deshalb wird sich Jesus nie mit Sünde in deinem Leben anfreunden. Jesus wird nie die Friedenspfeife mit Sünde rauchen. Und deshalb hat Jesus mich auf interessante Art und Weise darauf hingewiesen, dass Schadenfreude im Begriff ist, mein Herz zu erobern, immer mehr. Und es brauchte einen kaputten Scheinwerfer und ein paar gerissenen Touchscreen, bevor ich mich entschieden habe, diese Schadenfreude zu töten. Jetzt ist die Frage, wie tötest du Sünde? Ich möchte über 5 Dinge heute Morgen mit euch reden, wie du Sünde tötest. Erstens, es fängt mit Einsicht an. Ich kam von der Sünde nicht wirklich los. Ich habe es immer wieder versucht. Ich bin zu Seelsorgern gegangen. Ich habe immer wieder gekämpft. Ich bin immer wieder gefallen. Ich habe Jesus immer wieder gesagt, ich will das nie wieder tun. Das hört jetzt auf. Und ich bin immer wieder gefallen, bis zu dem Tag, an dem Einsicht kam. An dem der Satz aus der Bibel, den wir vorhin gerade gelesen haben, aus dem Römerbrief, aufgegangen ist in meinem Herzen. Römer 7, Vers 18. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Seitdem habe ich Jesus nie wieder gesagt, dass ich das nie wieder tun werde. Ich habe das stattdessen bekannt, Jesus, ich werde diesen Dreck tun bis zu meinem Lebensende. Ich werde diese Sünde leben, bis ich sterbe. Es sei denn, du greifst ein. Es sei denn, du greifst ein und veränderst mich. Freunde, das war keine Ausrede. Das war auch keine billige Entschuldigung. Das war keine Ausflucht. Das war nur eins. Das war Einsicht. Ich bin ein Sklave dieser Sünde. Obwohl ich von neuem geboren bin, lebe ich trotzdem wie ein Sklave dieser Sünde. Ich vermute, es war an diesem Punkt, als ich einiges über Sünde und über Gott kapiert habe. Erstens, wenn Kinder laufen lernen und dabei hinfallen, wird der Vater nicht zornig. Ist gar nicht lange her, da habe ich meinem dritten Kind laufen gelernt. Ist er im Hof da rumgesabbelt. Und alle paar Schritte hat sie ihn hingeschmissen. Da habe ich mich doch nicht beschämt weggedreht und gedacht, na, hoffentlich hat es der Nachbar nicht gesehen, dass mein Kind immer noch nie laufen kann. Ich habe mein Kind auch nie angebrüllt und gesagt, Mensch, meine Güte, seit 12 Monaten siehst du mich auf 2 Beinen laufen. Wann willst du es denn endlich lernen? Ich habe nur eins gemacht. Ich bin hingegangen. Ich habe ihn aufgehoben, habe gesagt, weiter geht's. Und noch kurz gepustet. Pusten hilft wunder. Viele Leute erzählen mir, dass sie sich Gott so fern fühlen, wenn sie hinfallen. Wenn sie Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Dinge, die sie eigentlich nie wieder tun wollten, doch getan haben. Wo sie Gott schon 100 Mal gesagt haben, nie wieder werde ich das tun. Und doch sind sie wieder gefallen. Und dann fühlen wir uns Gott so fern und wir schämen uns vor Gott. Und das kenne ich nur zu gut. Aber was macht denn Scham? Wenn sich meine Kinder vor mir schämen, verstecken sie sich vor mir. Scham zieht dich immer weg vor Gott. In eine Ecke. Und Scham, die dauerte bei mir in der Regel 3 Tage ungefähr. Und dann wurde es irgendwie besser, als wenn die Zeit Wunden heilt. So ein Quatsch. Was gaukeln mir da meine Gefühle vor? Hat Gott mich ein paar Tage auf Liebesentzug gestellt? Nein, das Problem, das lag nicht bei Gott, das lag bei mir. Ich hatte Gnade nicht verstanden. Wenn Kinder fallen, ist der Vater ihnen noch näher als sonst, weil er sie aufheben will. Gnade heißt, Jesus ist da. In meiner Niederlage, in meinem Dreck, in meinem Herzen, erhebt mich auf. Ich darf seine Vergebung annehmen, jetzt. Nicht erst in 3 Tagen. Ich darf mich an Jesus freuen, jetzt, nicht erst in 3 Tagen. Dann dachte ich manchmal, jetzt kannst du Jesus erst mal um nichts mehr bitten, die nächsten Tage tust du nur noch danken. So ein Käse, hä? Ich darf unter seinen liebenden Vateraugen ruhen, jetzt, nicht erst in 3 Tagen. Und noch was habe ich über Sünde kapiert. In der Regel gehe ich mit Sünde schwanger, bevor ich sie tue. Soll ich mich doch mit der Lüge rauswinden, damit ich gut dastehe? Soll ich doch diesen fiesen Satz sagen, der mir auf den Lippen liegt? In der Regel gehen wir mit Sünde schwanger, bevor wir sie gehen. Genau das sagt die Bibel. Ich lese das aus dem Jakobusbrief vor. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und hier kannst du alles jetzt einsetzen, was in deinem Leben dir eine Versuchung ist. Eine Versuchung, Dinge zu tun, die Jesus nicht gefallen. Dinge zu tun, die dich von Jesus wegziehen. Dinge zu tun, die dich wieder in Scham enden lassen wollen. Es beginnt mit einem kleinen Gedanken, mit dem du schwanger gehst. Die Überlegung, ob du deinen Lehrer doch belügen sollst. Ob du doch wieder mit Vorwürfen um dich schmeißen sollst. Ob du dich doch wieder in den Mittelpunkt spielen sollst. Ob du nicht doch wieder Pornos gucken sollst. Ob du nicht doch dich wieder mit anderen vergleichen sollst und am Ende stehst du wieder schlechter da und bist in deiner Opferrolle oder bist wieder hochnäsig. Die Liste, die ist endlos lang. Ob du nicht doch weiterarbeiten sollst und deine Familie muss es ausbaden. Auf ihre Kosten. Aber es beginnt immer mit einem Gedanken, mit dem du schwanger gehst. Immer mit einer Begierde, die dich triggert. Und das ist ein geistliches Gesetz. Nochmal Jakobus, nachdem die Begierde schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Wenn ich mich mit einem sündigen Gedanken trage, werde ich ihn in der Regel tun. Das ist bei Schwangerschaften so, wenn eine Frau schwanger ist, kommt das Kind raus, in der Regel. Was hilft dann? Mir hat ein Bild geholfen, das ist vielleicht ist es für dich nichts, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen was. Ich habe gesagt, Jesus, ich bin mit Sünde schwanger. Ich brauch's, dass du diese Schwangerschaft abbrichst. So ein Sündenschwangerschaftsabbruch, Begierden-Schwangerschaftsabbruch. Und so rede ich dann mit Jesus, sage, Jesus, du siehst mein Herz, meine Begierde ist wieder schwanger. Und Jesus, ich weiß genau, es sind nur noch ein paar Tage oder ein paar Wochen, dann kommt die Sünde raus. Ich kann mir jetzt eigentlich noch einreden, dass ich das überwinde. Aber ich weiß, ich bin schwanger. Und du musst es töten. Das ist das erste, Einsicht. Das zweite ist, glaube, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Für alles in deinem Leben, was nicht mehr Gottes Ebenbild entspricht. Und auch für alle Fehler und Verletzungen, die daraus entstanden sind. Glaube, dass Jesus die Macht, die hinter Sünde steckt, besiegt hat. Ich lese euch das aus dem Kolosserbrief vor. Gott hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Dahinter steckt ein Bild aus der römischen Zeit, wenn die römischen Heerführer Krieg geführt haben. Wenn die einen Krieg gewonnen hatten, haben die Gefangene gemacht und dann gab es einen Triumphzug in eine römische Stadt und da waren Tribünen aufgebaut und in diesem Triumphzug wurden Feinde gefangen geführt und die Feinde, die waren nackig. Und dann wurden diese nackigen Feinde dort in diese Stadt hineingeführt. Und auf den Tribünen haben die römischen Bürger gejohlt und gejubelt über die nackten Feinde. Und Jesus sagt, so ist es mit der Sünde. Er hat die Macht, die hinter der Sünde ist, nackig gemacht, ausgezogen, bloßgestellt. Und die ganze Himmelswelt, die jubelt darüber. Ich bin nicht länger ein Opfer der Sünde. Ich bin nicht mehr ein Opfer meiner Charakterschwächen. Weil Jesus das überwunden und besiegt hat. Ich darf glauben, bei meinem kleinen Beispiel, was ich erzählt habe, dass Schadenfreude nicht mehr zu mir gehört, weil Jesus das überwunden hat. Ich bin zu was anderem berufen, nämlich zu sein, wie er ist. Das ist der zweite Schritt. Glaub, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Der dritte Schritt, wie geht es zu töten, die Sünde? Drittens, kämpf mit Gottes Wort. Gottes Wort, dass du in der Bibel findest, ist wie ein Schwert in deiner Hand. Ich kam mit meinem Freund Daniel von einer Konzertwoche. Wir haben irgendwo in Europa eine Konzertwoche gehabt, dort gesungen. Und wir saßen auf dem Flughafen und warteten auf den Flieger heim. Und der Flieger hatte Verspätung, viel Verspätung. Und ich wusste, dass ich zu Hause, wenn ich zu Hause ankomme, in eine Situation reinkomme, die für mich herausfordernd wird. Weil meine Frau war mit den Kindern bei ihren Eltern und ich werde dort 2 Tage allein sein. Und Tage, in denen ich alleine bin, die halten manchmal so manche Herausforderungen und Versuchungen für mich bereit. Und ich saß dort auf dem Flughafen und ich hatte Angst vor diesen 2 Tagen. Und ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, ich brauche ein Wort von dir, mit dem ich diese 2 Tage heil überstehe. Und dann dachte ich an Jesaja 8, Vers 9. Keine Ahnung, was dort steht. Ich habe die Bibel aufgeschlagen in der Eingangshalle, in dieser Flughalle und habe dort gelesen, dort steht, tobt ihr Völker, ihr müsst doch fliehen. Hört alle, die ihr in fernen Landen seid. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Ich habe den Bibelvers gelesen und dachte, naja, keine Ahnung. Hast dich bestimmt verhört. Aber der Flug hatte lange Verspätung und ich bin in dieser Flughafenhalle auf und ab gegangen, habe diesen Bibelvers immer wieder gelesen, dachte, Jesus, hat es doch was zu bedeuten oder nicht? Nach einer halben Stunde ging ein Grinsen in meinem Herzen auf und dann auf meinem Gesicht. Ich musste aufpassen, dass ich dort nicht anfange zu tanzen, weil ich plötzlich wusste, was Gott durch das Bibelwort sagt. Er sagt, ja, Frank, in einem anderen Land, in deiner Heimat, in Dresden, da sammeln sich gerade Feinde und die rüsten sich gerade gegen dich. Aber wenn diese Anfechtung um dich herum auch tobt, sie muss doch fliehen. Hört zu, ihr Mächte und Gewalten, die ihr mich niederringen wollt. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Ich bin mit so einer breiten Brust nach Hause geflogen und dann heimgefahren. Nicht, weil ich sagte, Frank, der Retter kommt nicht. Nee, sondern weil ich wusste, Jesus, der Retter, hat alles vorbereitet. Und er hat die Macht, die mich niederringen will, nackig gemacht und besiegt und überwunden. Und ich habe dieses Wort hunderte Male in diesen 2 Tagen durch mein Herz gejagt, vor lauter Freude. Und es waren gute Tage, weil Jesu Wort Macht hat. Und ich mache dir Mut, in deinen Herausforderungen Jesus zu fragen, Jesus, was ist dein Wort, punktgenau dein Wort, das ich in meiner Versuchung, in meiner Herausforderung, was es auch immer ist, was ich brauche. Und dann lies in der Bibel so lange, bis du das Wort hast. Vielleicht spricht es ein anderer auch in dein Leben oder du siehst es auf einem Kalender und Jesus schreibt es dir ans Herz. Es ist das Wort, mit dem du durch die Herausforderung gehst. Mit dem du die Sünde tötest, die nicht zu deinem Leben gehört. Der 4. Schritt, wie wir Sünde töten, gehe an die Öffentlichkeit. Sprich mit einem anderen Christen über deine Herausforderungen, über die Sünde in deinem Leben. Wenn es ums Töten geht, braucht es meistens einen Komplizen. Heiligung, Sünde in deinem Leben zu töten, dafür brauchst du Komplizen. Der Stolz sagt dir, rede über Sünde in deinem Leben, erst wenn du sie überwunden hast. Über die Baustellen, red erst drüber. Stell dich dann vor die Gemeinde und sag, wie alles gut ist, wenn alles gut ist. Demut sagt, such dir einen Komplizen. Rede drüber und such dir einen, der mit dir betet, der mit dir kämpft. Ich habe meinem Hauskreis von meinem Kampf mit YouTube und dieser Schadenfreude erzählt. Da haben die gesagt, wir beten für dich. Eine Woche später saßen wir wieder im Hauskreis zusammen. Es kam wieder die Zeit, wo gefragt haben, hat jemand Gebetsanliegen? Und da sagt tatsächlich einer aus der Runde, Frank, wie war denn letzte Woche mit YouTube? Ich dachte, Mist, die hat sich das auch noch gemerkt. Und nachdem ich gedacht hatte, Mist, die haben sich gemerkt, dachte ich, Halleluja, die haben für mich gebetet. Ich habe Komplizen an meiner Seite. Im Hebräerbrief steht, und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das geht aber nur, wenn du andere in dein Herz gucken lässt. Wenn du anderen sagst, womit du kämpfst, mit welcher Sünde du hinfällst, wo du in Scham steckst. Sonst kann der Mitchrist, dein Bruder, deine Schwester nicht auf dich Acht haben. Ja? Und jetzt das Letzte noch, wie töten wir Sünde? Wenn nötig, such dir ein Umfeld, das dir gut tut und hilft, aus der Sünde rauszukommen und davon fern zu bleiben. Was meint das? Wenn deine Freunde oder Freundin dich immer wieder dazu bringen, dass du ins Lästern mit einsteigst, nimm Abstand. Das Problem sind ja nicht deine Freunde. Das Problem ist dein Herz. Es kann sein, du brauchst mal ein bisschen Abstand, dass dein Herz stark wird. Und dann kannst du wieder dazukommen. Wenn du zu viel Zeit auf deinem Handy vergeudest, dann schalt dein Handy aus. Leg's weg. Jede Woche vielleicht einen Tag oder jede Woche 2 Tage oder mal eine ganze Woche. Wenn du denkst, nein, das ist der Tod. Nee, das ist das Leben. Da ist es. Liebe Grüße. Das ist ja nicht schlimm. Handy ist super, Internet ist super. Die Frage ist, was nimmt dich gefangen? Was will dieses neue Leben, zu dem du berufen hast, kleinkriegen? Ich habe die Zeit nicht unter Kontrolle gekriegt, die ich im Internet verbringe. Selber Kampf, wie ich schaffe das schon? Nee, ich schaffe es nicht. Irgendwann bin ich zu meiner Frau gegangen, habe meine Frau gefragt, ob sie Administrator wird auf meinem Computer. Das heißt, Meine Frau hat einen Code und den muss sie eingeben, wann immer ich eine Internetseite besuchen will. Das bricht den Stolz eines Mannes. Aber Jesus sagt sowieso, den Stolzen widersteht er, den Demütigen gibt er Gnade. Und dann war ich mit meinem Freund unterwegs, wieder irgendwo zu einer Evangelisationswoche, gepredigt und gesungen. Und ich brauchte für die Arbeit eine Internetseite. Musste ich zu meinem Freund gehen und sage, ruf mal meine Frau an, die sagt dir einen Code, den gibst du in meinem Laptop ein und dann kann ich arbeiten. Der Stolz sagt, sag's niemandem. Und Jesus fordert dich auf. Ich gebe den Demütigen Gnade. Entweder wir töten Sünde in unserem Leben, in unserem Herzen, oder sie tötet dich am Ende. Aber denk dran, sie ist ein besiegter Feind. Jesus hat die Sünde überwunden. Eins muss ich noch an dieser Stelle sagen, bei Heiligung geht es nicht darum, ängstlich nach Fehlern in deinem Leben zu suchen. Es geht nicht heute Morgen darum, dass ich sage, jetzt such und such, ob da noch irgendetwas ist, was Jesus nie gefällt. Jesus ist kein Krümelkacker, kein Meckerheini und kein nörgelnder Besserwisser. Jesus weiß, dass wir nicht perfekt in den Himmel kommen, denn er will uns im Himmel vollenden. Weißt du, manche Christen, die kommen sich immer zu schlecht vor, immer ein Christ zweiter Klasse und nie genug für Jesus. Aber das hat nichts mit Heiligung zu tun. Da gibt es ein anderes Problem, da gibt es ein Minderwertigkeitsproblem. Das ist falsche Demut oder Gesetzlichkeit, was auch immer. Heiligung bedeutet nicht, dass du krampfhaft suchen musst, sondern Heiligung bedeutet, dass du auf dieses sanfte Reden eingehst, wenn Jesus dich auf etwas hinweist. Und dass du es dann tust. Und Jesus spricht zu dir, wenn du in Gottes Wort liest, vielleicht heute, in Gottesdiensten, in deinem Alltag oder beim Online-Banking. Es war im Februar, ich habe endlich das BAföG für meine Frau überweisen können und im Alter von 36 Jahren war ich mit meiner Frau das erste Mal schuldenfrei. Und ich habe mich gefreut, endlich sparen zu können. Ich wusste gar nicht, worauf ich sparen soll, aber endlich sparen. Und da habe ich angefangen, meine Einkünfte der nächsten Wochen und Monate zusammenzuzählen. Ja, da fahre ich zu der Evangelisationswoche, da kriege ich so viel Honorar und dann predige ich dort, da kriege ich das Honorar. Und da habe ich zusammengerechnet, im Sommer müsste so und so viel Geld da sein. Boah, ist das schön. Und dann vom Lohn meiner Frau noch was weglegen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich fast jeden Tag aufs Konto geguckt habe. Und wieder war es, als wenn der Heilige Geist so ganz leise in meinem Herzen sagt, ach Frank, guck nicht schon wieder aufs Konto. Vertrau auf Jesus. Er wird euch das Geld geben, das ihr braucht. Freu dich doch nie über das Geld, das du für deine Predigt kriegst. Freu dich darauf, dass ich durch dich reden werde. Ich versorge euch schon. Schau auf mich, nicht aufs Konto. Aber ich war irgendwie gefangen in meinem Traum, endlich zu sparen. Anfang März habe ich mich dann gefreut, dass ein Batzen Geld für eine Evangelisationswoche überwiesen wird. Ich wusste gleich, auf welches Konto ich das überweise, aufs Sparkonto. Super. Und ein paar Tage später fahre ich zu einer Veranstaltung. Und auf dem Hinweg denke ich, mein Auto klingt aber komisch. Als ich nach der Veranstaltung ins Auto einsteige, klopft einer an mein Fenster und sagt, du, ich bin Automechaniker. Dein Auto klingt komisch. Sag ich, ja, ich gehe morgen mal zur Werkstatt. Gehe ich zur Werkstatt hin, guckt der Mechaniker rein und sagt, habe ich auch noch nicht so oft gesehen. In allen vier Rohren deines Krümmers sind Risse. Der ist hin. Wie viel hat es gekostet? Ich hatte für diese Veranstaltungswoche 1.000 Euro gekriegt. Was hat die Reparatur gekostet? Nee. Die hat 900 Euro gekostet. Wisst ihr warum? Ich habe mir schon immer angewöhnt, einen Zehnten wegzulegen. Und ich erzähle das nur aus einem Grund. Als ich auf dem Werkstatthof stand, wusste ich, worum es Jesus ging. Es war, als wenn Jesus sagt, Frank, wenn du denkst, du brauchst das Geld, um dich sicher zu fühlen, um deine Träume irgendwie, dann tue ich das Geld woanders hin. Heute kann ich drüber lachen. Ich habe dann erst mal ein halbes Jahr meiner Frau nichts davon erzählt. Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Seid nicht geldgierig. Denn das ist Götzendienst. mit Jesus leben bedeutet, ja, er hat uns heilig gemacht. Du bist ein Heiliger, weil der Heilige in dir lebt. Und dann beginnt dieser Prozess, dass er das in uns nach außen bringt. Jesus wollte mich davor bewahren, dass Schadenfreude meinen Charakter verdirbt. Und er hat lange auf mich eingeredet. Ein kaputter Scheinwerfer und geplatzter Touchscreen hat dann geholfen. Jesus wollte mich davor bewahren, dass Geldgier meinen Charakter, meine Familie, meinen Dienst in meiner Gemeinde als Evangelist und als Musiker zerstört. Und er hat schon in den kleinsten Anfängen angesetzt. Ist Gott nicht gut? Gott lässt dich nicht ins Messer laufen, sondern er redet und redet auf dich ein und er lockt dich und lockt mich. Und ich denke, Jesus, wie gut bist du? Vielen Dank für den zerplatzten Krümmer und vielen Dank für diesen kaputten Scheinwerfer. Danke, dass du mich nicht ins Messer hast rennen lassen. Jetzt könntest du noch fragen, wie lange dauert denn dieser Veränderungsprozess? Ich habe es schon gesagt, bis in die Ewigkeit. Philipperbrief, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Jesus will dich jeden Tag deines Lebens prägen und formen. Und an jedem Tag wird mehr von seiner Schönheit und von seinem Charakter in deinem Leben sichtbar. Steht im 2. Korinther, der Herr ist der Geist, und wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verwandelt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von einer Charaktereigenschaft zur nächsten, von einer Herausforderung zur nächsten und zur nächsten, vom Herrn, der der Geist ist. Und das meint ganz einfach, Jesus kriegt das mit dir hin, dass das Leben, das er in dir neu geboren hat, sichtbar wird. Dafür bete ich gerade. Jesus, ich danke dir sehr, dass du nicht hier bist, um uns heute mit erhobenem Zeigefinger zu zeigen, was alles nicht läuft, sondern dass du dastehst als der, der Sünde überwunden hat. Halleluja. Amen. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein, das Lied Nummer 8 aufzuschlagen, wo ich auch stehe, du bist schon da.
Barmherzig, voller Geduld. Und ich danke dir, dass du mich kennst und Oh, ihr Lieben, ich wäre so gern damals bei der Bergpredigt dabei gewesen. Weil hier sieht's ähnlich aus, ihr Lieben. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Wow! Ihr Lieben, ich will das aufgreifen, was wir gerade gehört haben. Ich bin aus dem Gefängnis entlassen worden mit 1,2 Millionen Mark Schulden. Und dann sagte mir jemand, Mensch, Willi, lies doch mal Malachi 3. Und das lese ich dann und dann lese ich über den Zehnten. Oh, sage ich ja, ich kann das gar nicht tun, weil ich habe ja noch 1,2 Millionen Mark Schulden. Und das, was ich verdiene, das reicht gerade so zum Überleben. Aber immer wieder hat es in mir so geheißen, Willi, gib dem Herrn den Zehnten. Wisst ihr, und ich will dem Wort Gottes gehorsam sein. Und wenn Gott von mir will, dass ich der Zehnte gebe, dann gebe ich den Zehnten. Und ich gebe seither immer den Zehnten von allem, was ich habe. Aber nicht nur finanziell. Nein, ich gebe auch dem lebendigen Gott den Zehnten meiner Zeit. Ich stehe jeden Morgen ganz, ganz früh auf, weil ich sage, Herr, ich will dir den Zehnten geben, auch meiner Zeit. Und ich sage euch, ihr Lieben, der Herr segnet und segnet und segnet. Meine Frau ist unsere Finanzministerin, weil mit Geld kann ich nicht umgehen. Ist ähnlich wie bei dir, gell? Ich kann mit Geld nicht umgehen. Und meine Frau regelt alles und eines Tages gibt sie mir Geld in die Hand und sagt, du, bitte zahlt dieses Geld auf dieses Konto ein, denn es muss morgen bezahlt werden. Es waren 342 Mark. Wenn wir das nämlich nicht bezahlen, dann wird uns alles gesperrt. Der Strom, alles wird gesperrt. Ich bin voller Freude Richtung Bank gegangen, sah jemand, der in großer Not ist und ich habe dem eingekauft und haben das Restgeld gegeben, habe nicht mehr an die Bank gedacht. Ich komme nach Hause und meine Frau sagt, und hat es alles geklappt mit dem Einzahlen? Oh weh. Habe ihr erzählt, was passiert ist. Aber ich habe ja Glaube. Ich sagte, Herr, du bist ja so ein reicher Gott. Du hast sicherlich das Geld parat und am nächsten Morgen ist auf meinem Konto. Und nächsten Morgen gehe ich voller Freude zum Konto und ist nichts drauf. Ich war schon ein bisschen geknickt und bin Richtung nach Hause gelaufen und dachte ich, komm, nimmst du Briefkastenschlüssel mit? Und dann habe ich die Post reingeholt. Rechnung, Rechnung, Rechnung. Ein Umschlag. Weißer Umschlag, ohne beschriftet. Sag ich, Anita, was könnte das sein? Sagt sie, mach's auf. Und dann mache ich auf und ist ein Zettel drin. Sie kennen mich nicht. Heute Nacht hat mich der Herr geweckt. Ich soll Ihnen 342 Mark geben. Der Herr sagt nicht, ich mach dich reich. Der Herr sagt, ich bin dein Versorger. Ihr Lieben, der Herr ist unser Versorger. Ich will euch noch ganz kurz mitnehmen ins Gefängnis. Geht ihr mit mir mit? Als ich nach Bruchsal kam, das war so meine Wohnstadt der nächsten 14 Jahre, da hatten wir den ersten Hofgang. Und neben mir läuft ein älterer Mann mit langem Bart und sag du, Willi, ich habe deinen Prozess in der Zeitung verfolgt. Aber was du an Strafe gekriegt hast, das weiß ich nicht. Was hast du denn gekriegt? Sei ein Riesenhammer. Stell dir mal vor, 14 Jahre und anschließende Sicherheitsverwahrung. Sagt er, was, so wenig? Dann sag ich, ey, nicht 14 Tage, 14 Jahre. Sagt er, das ist doch keine Strafe. Dann sage ich, ja, wie viel Strafe hast denn du? Dann mach das so. 7-mal lebenslänglich. Können wir uns das vorstellen? Dieser Mann war einer der größten Frauenschlechter der 50er Jahre. Die Älteren unter uns kennen vielleicht noch den Namen. Heinrich Pomerenke. Die Frauen haben gezittert in Deutschland vor ihm. Und eigentlich könnte man meinen, vor denen gibt es keine Hoffnung. Und dann gab es zwei Bibelschüler. Und die hatten auf dem Herzen, im Gefängnis eine Evangelisation zu machen. Haben angefragt, wurde genehmigt für 2 Tage. Der eine kam mit der Bibel unter dem Arm und der andere kam mit seiner Zugposaune. Ich sag's euch, ich habe noch nie jemand so falsch Zugposaune spielen hören. Aber ihr Lieben, er hat ein Feuer in sich gehabt. Der andere hat einfach nur das Wort Gottes aufgeschlagen und liest die Bibelstelle in Johannes Kapitel 10. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das Herz vom Heinrich Pomerenke wurde getroffen und er bekehrte sich an diesem Abend. Er ist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und er wurde für die nächsten 20 Jahre Briefseelsorger für die deutschen Gefängnisse. Ist das nicht wunderbar, was Jesus aus total kaputten Menschen macht? Heute Abend nehme ich mir die Zeit und heute Abend werden wir mal erleben, wie es passieren kann, dass jemand so hochgradig kriminell wird und Jesus rettet seine Seele. Ihr Lieben, und das ist meine Botschaft. Jesus rettet, Jesus befreit und auch wenn wir in Sünde fallen, haben wir gerade eben gehört, so haben wir einen Jesus an unserer Seite, zu dem wir kommen können und wir können jeden Tag neu mit Jesus Christus beginnen. Heute ist Pfingsten und damals hat Jesus gesagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich sende euch den Heiligen Geist. Und deswegen sind wir hier. Der Herr soll euch reichlich segnen. Alles Gute.
Herr, wohin sonst sollten wir gehen, werden wir miteinander singen und wir werden währenddessen die Kollekte einsammeln. Es werden Menschen bei euch vorbeikommen, sie bewegen sich da schon mit den gelben Mützen und es ist eine herzliche Einladung, das zu geben, was du geben kannst für die Veranstaltung, für die Pfingsttagung, dass dieser Teilnehmerbeitrag, so wie er ist, auch erhalten bleiben kann und dass möglichst viele Menschen hier dran teilnehmen können, hier gesegnet und wirklich beschenkt weggehen können. Wir danken euch herzlich für alles, was ihr einlegt und ladet euch ein, wenn ihr möchtet, gerne auch zum nächsten Lied aufzustehen, Gott zu loben. Und während der Sammlung werden uns die Posaunen dann noch weiter begleiten.
Leben zurück. Nur du, du schenkst uns Lebensglück. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du, du schenkst uns Lebensglück.
Seele fühlt, an deiner Hand kann ich warten.
Wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du das tust, was keiner tun kann. Und ich danke dir, dass, was du tust, keiner verhindern kann. Und ich danke dir, dass kein Herz zu verkorkst oder verbogen oder verriegelt ist, als dass du nicht den Schlüssel hättest. Und ich danke dir, dass keine Sünde zu tief oder zu abscheulich oder auch nur zu banal ist, als dass du nicht sie überwindest. Und du siehst, wo Leute hier sitzen in Scham, sich vielleicht vor dir schämen und weil sie wissen, was gestern war. Weil sie vielleicht glauben können, dass du vergeben hast, was vor Jahren war, aber nicht das, was gestern war. Und Jesus, ich bitte dich, dass du das groß machst in jedem von uns. Du schämst dich nicht, unser Gott genannt zu werden. Du schämst dich nicht für uns, sondern du liebst uns und du hast die Liste mit allen Anklagen ans Kreuz genagelt. Also sind wir heute hier und wir danken dir, dass dein Heiliger Geist in uns wohnt. Dass du ihn ausgegossen hast in unsere Herzen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und ich bitte dich, dass in jedem diese Freude groß wird heute, über das, was du getan hast und was du tust, bis du uns vollendest in der Ewigkeit. Wir haben dich lieb, Jesus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und es behüte euch, Gott der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.